mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Angenommen, man wollte sie verurteilen wegen Christseins. Würde man genügend Beweise gegen sie finden? Wie glaubwürdig leben wir Christen eigentlich? Wie ist es um unsere Strahlkraft bestellt? Es hat mal jemand gesagt, was du tust, redet so laut, dass ich nicht höre, was du sagst. Manchmal sind solche Vorwürfe natürlich auch Ausreden, Ablenkungsmanöver. Ich denke dran, vor etwa 10 Jahren, damals waren wir noch in Osnabrück, als ich Blumen kaufen war in einem Blumenladen in unserem Fahrbezirk, der Lukas war auch mit, war damals noch ein bisschen kleiner. Und wie so oft habe ich dann dem jeweiligen Geschäftsmann auch eine Einladung zum Gottesdienst noch ausgerichtet, habe gesagt, komm so mal zum Gottesdienst. Und er sagte, ach, ich gehe da nicht hin, die da hingehen, die sind ja im Alltag sowieso nur Heuchler und hacken aufeinander drauf. Da habe ich gesagt, das können Sie doch überhaupt nicht wissen. Wenn Sie nicht hinkommen, wissen Sie doch gar nicht, wer da ist. Können Sie doch gar nicht beurteilen. Und Luki merkte nun, dass ich so etwas auf Kriegsfuß war und er kam hinterher und sagte, wen meinen Sie denn? Sagen Sie doch mal. So waren wir ein gutes Team, hat er natürlich nicht gesagt. Er wollte sein Geschäft nicht schädigen, keine Namen nennen. Aber typisches Beispiel für eine Ausrede. Manchmal allerdings machen wir Christen ist unseren Zeitgenossen wirklich nicht so leicht, uns als Christen zu identifizieren durch die Art und Weise, wie wir leben. Und das Problem ist nicht neu. Und es schimmert, wenn wir jetzt uns dem Predigttext zuwenden, es schimmert auch durch diese Zeilen des Paulus. Gleich im ersten Vers betont Paulus, deswegen lebt als Kinder des Lichts. Das war auch in Ephesus offensichtlich nicht selbstverständlich. Es war damals genauso schwierig wie heute. Denn die Christen waren genauso Menschen wie wir. Lebt als Kinder des Lichts, sagt Paulus. Und Paulus weiß, Veränderung ist möglich. Es gibt Veränderung. Es ist möglich, dass Christen, denen man das Lichtsein noch nicht so ansieht, dass sie sich verändern können durch die Kraft der Wahrheit. Es gibt Veränderung. Und Paulus hat die neutestamentliche Methode der Veränderung, der Heiligung, des Wachsens im Glauben ganz klar immer wieder beschrieben. Er hat gesagt, es kommt darauf an, dass man die Wahrheit der Bibel versteht und anwendet. Heiligung ist nicht das Ergebnis einer Augenblickserfahrung und ich mache eine ganz ergreifende Erfahrung und plötzlich bin ich geheiligt. Sondern Heiligung im Neuen Testament bedeutet das Wort Gottes verstehen und anwenden auf mein Leben. So kann ich im Glauben wachsen und nicht anders. Und darum hat Paulus unermüdlich gelehrt, er hat gepredigt, er hat Briefe geschrieben, er hat mit den Menschen geredet, weil er wusste, Wahrheit hat die Kraft zu verändern. Ganz anders als jener ältere freikirchliche Pastor, ich werde das nie vergessen, der mir als Jugendlichen mal sagte, ach Wolfgang, wenn du wüsstest, wie wenig durch Predigten bewirkt wird. Ich muss Ihnen sagen, das war einer der traurigsten Sätze, die ich jemals gehört habe. Und wenn ich ihn geglaubt hätte, hätte ich niemals Theologie studiert. Paulus war aber anderer Auffassung. Paulus wusste, nur wer die Wahrheit versteht, kann in der Wahrheit leben. Und darum haben seine Briefe auch diese brisante Mischung von Information und Aufforderung. Es ist immer beides zusammen. Paulus hat zugleich sachlich und theologisch sehr präzise und differenziert und filigran geschrieben und freundlich zupackend. Das, was er schrieb, dann auch angewendet auf das Leben seiner Hörer. Und so hat er ja auch dieses 5. Kapitel begonnen, in dem wir uns mittlerweile befinden. Dieses 5. Kapitel begann damit, dass er sagt, so seid nun Gottes Nachahmer als die geliebten Kinder. Folgt Gottes Beispiel, hieß das. Ahmt Gottes Liebe nach. Wir haben gesehen, was das praktisch im Einzelnen bedeutete, wie Paulus das Original der Liebe Gottes verglichen hat mit der Karikatur, was die Menschen daraus gemacht haben, mit ihren Perversionen. Und dann hat Paulus den Schluss daraus gezogen und hat gesagt, ihr seid aber Nachahmer Gottes. Ahmt Gottes Liebe nach. Und lasst euch nicht mit der Karikatur abspeisen. Lasst euch euren Lebensstil nicht von der Umwelt diktieren. Lasst diesen Missbrauch von Liebe nicht auf euer Leben abfärben. Ihr seid Gottes Nachahmer. So, und genau da macht Paulus dann weiter mit unserem Predigttext, der jetzt Ihnen vorliegt. Da hat er vorher gesagt, macht nicht auf der falschen Seite mit. Und dann fährt er fort, Vers 8, denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Herr Jesus Christus, und darum bitten wir, dass du uns immer mehr zu Trägern deines Lichtes machst. Und dass du uns durch dein Wort, durch das, was du durch den Apostel Paulus hast aufschreiben lassen, so veränderst, wie es nötig ist, für uns, für unsere Gemeinde, aber auch für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Herr, du weißt, was jeder, der heute Morgen hier sitzt, wirklich braucht. Und du allein kannst es ihm geben. So hilf uns, wenn wir jetzt dein Wort miteinander studieren, um auf dich zu hören. Amen. In den Versen 1 bis 7 hatte Paulus von der Liebe gesprochen. Und jetzt in diesen Versen 8 bis 14 ist sein großes Thema das Licht. Er hat einen wunderbaren Titel für die Christen. Er nennt uns hier Kinder des Lichts. Lebt als Kinder des Lichts. Also wenn Sie zu Jesus Christus gehören, wenn Sie ihm glauben, was immer Sie sonst noch sein mögen, das sind Sie auf alle Fälle schon mal ein Kind des Lichts. Und was heißt das nun praktisch? Was folgt daraus für unser Leben? Das macht Paulus jetzt klar in diesen wenigen Versen. Man kann das in drei Punkten auf einen Nenner bringen. Kinder des Lichts. Erstens, Kinder des Lichts gehören nicht in die Grauzone. Wenn Sie also mitschreiben, ist das der Punkt 1. Kinder des Lichts gehören nicht in die Grauzone. Vers 8. Denn ihr wart früher Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Paulus macht das, was er so oft hier tut in diesem Brief. Er zeichnet einen ganz scharfen Kontrast. Er stellt einen eindeutigen Gegensatz auf zwischen damals und heute, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Früher, sagt er, wart ihr Finsternis und jetzt seid ihr Licht. Und was ist dazwischen passiert? Dazwischen sind sie Christen geworden. Das ist dazwischen passiert. Ich erinnere mich noch gut, wie wir gestritten haben damals unter Kollegen, als wir im Vikariat waren, also nach dem Theologiestudium, bevor man ins Pfarramt ging. Und meine Freunde und ich, wir haben immer wieder betont, jawohl, wir müssen missionarischen Gemeindeaufbau machen, wenn wir dann in die Gemeinden kommen. Denn die Menschen sind noch nicht schon dadurch Christen, dass sie unter dem Dach einer Kirche sitzen oder mal getauft worden sind. Christ wird man nur durch Bekehrung. Und die Mehrheit unserer Kollegen hat gesagt, naja, so extrem dürft ihr das nicht sagen. Man darf keinem Menschen das Christsein absprechen. Wer sich für einen Christen hält, der ist auch ein Christ. Den muss man auch so stehen lassen. Und man kann nicht irgendwelche Regeln aufstellen, nach denen das gehen müsste, wie einer Christ werden kann. Und in dieser Auseinandersetzung, ich weiß das noch wie heute, da war dieser Vers 8 aus Epheser 5 einer unserer Schlüsselverse, auf den wir uns berufen haben. Und wir haben gesagt, da genau wird es beschrieben. Da wird eine Linie gezogen. Eine Linie gezogen zwischen vorher und hinterher. Zwischen unbekehrt und bekehrt. Nicht jeder Christ kann den Zeitpunkt sagen, wann er diese Linie überschritten hat. Muss er auch gar nicht. Aber einer, der Christ ist, weiß, dass er diese Linie überschritten hat. Da vergleicht man das ja immer so schön, dass man sagt, nicht jeder Ehemann kann auch sagen, wann er geheiratet hat. Dafür haben wir das ja irgendwo in diesem Ring stehen. Aber jeder Ehemann sollte wissen, dass er geheiratet hat. Das gilt für die Frau natürlich genauso. Also dieser Vers 8 ist wirklich zentral für das, was das Neue Testament über Bekehrung lehrt. Wer ein Kind des Lichts geworden ist, der gehört nicht mehr in eine Grauzone. Der lebt nicht mehr im Niemandsland irgendwo zwischen Gotteskind und Weltmensch. Der steht nicht im Dämmerschein irgendwo zwischen Licht und Finsternis, so mittendrin. Sondern Paulus sagt, ihr Christen, ihr seid Licht im Herrn. Bei manchen von denen passierte das wahrscheinlich wie bei manchen von uns von einem Augenblick auf den anderen. Da wurde wie beim elektrischen Licht plötzlich eine Lampe angezündet und es war alles klar. Und der Mensch tat Buße und sagte, Herr, jetzt habe ich es begriffen. Ich brauche dich als meinen Retter. Und dann gab es bestimmt auch in Ephesus einige, bei denen hat es längere Zeit gedauert. Da war das ein Prozess gewesen, so wie es in der Natur hell wird, wenn erst die Dämmerung kommt und dann kommt immer mehr Licht und irgendwann ist es dann hell. Und man kann gar nicht sagen, wo war jetzt dieser Turnaround? Wo war die entscheidende Wende? Aber man blickt zurück und sagt, der Herr hat es in meinem Leben hell werden lassen. Er hat mich begreifen lassen, wer er ist und wer ich bin. Und wie auch immer die Einzelnen zum Glauben gekommen waren, sie wussten, wir gehören dazu, wir sind Licht. Das Ergebnis ist dasselbe, egal auf welchem Wege einer bekehrt wird und zum Glauben kommt. Am Ende gibt es nur diesen absoluten Gegensatz. Entweder du bist Licht oder du bist Finsternis. Entweder du bist Christ oder du bist nicht Christ. Wir haben früher so einen Aufkleber auf unsere Mappen geheftet. Da stand drauf, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und Paulus hätte diesen Satz unterschrieben, mit Sicherheit. Er hat diesen steilen Gegensatz, Licht, Finsternis, Christ, Nicht-Christ, ja vorbereitet schon in den Kapiteln vorher. Wir haben uns das ausführlich angesehen am Beginn von Epheser 2. Da sagt er, wir waren tot in unseren Sünden, aber dann hat Christus uns lebendig gemacht. Früher tot, jetzt lebendig. Und in den Kapitel 2, Verse 11 bis 13 hat er diesen Gegensatz dann nochmal betont und hat gesagt, einst wart ihr Heiden, ausgeschlossen vom Reich Gottes und ferne von Christus. Und dann hat er gesagt, aber jetzt seid ihr Christen, ihr gehört dazu und ihr seid nahe geworden durch Christus. Kinder des Lichts gehören nicht in die Grauzone. Immer wieder dieser Gegensatz. Damals tot, jetzt lebendig. Damals Heiden, jetzt Christen. Damals ausgeschlossen, jetzt dazugehören. Damals ferne, jetzt nahe. Damals Finsternis, jetzt Licht. Und wie gründlich diese Trennung gilt zwischen Licht und Finsternis, sehen Sie an folgender kleine Einzelheit, die man leicht überliest. Paulus sagt nicht, ihr wart früher in der Finsternis und jetzt seid ihr im Licht. Nein, das steht ganz anders, es steht absolut da. Ihr wart früher Finsternis und ihr seid jetzt Licht. So steht es wörtlich, auch im griechischen Text. Das heißt, ihr wart ein Teil der Finsternis, ihr wart in eurem Wesen, in eurer Natur als Mensch verdorben. Ihr wart gegen Gott gerichtet, ob ihr das wusstet oder nicht. Ihr wart unter dem Zorn Gottes. Ihr wart Kandidaten der Hölle. Ihr wart Knechte der Sünde. Ihr wart ein Teil dieses Systems Teufel. Auch wenn ihr das nicht wusstet und vielleicht nicht mal wolltet. Aber es war so. Und jetzt seid ihr Licht. Nicht nur ihr lebt im Licht, sondern ihr seid jetzt ein Teil des Lichts. Ihr habt Anteil an Jesu Licht. Ihr seid, was Paulus eine neue Schöpfung nennt. Ihr seid jetzt nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern unter der Gnade. Er hat euch die Sünde vergeben. Ihr seid nicht mehr Knechte der Sünde, sondern ihr seid Knechte Jesu Christi. Ihr seid Licht. Damit sagt Paulus nicht, ihr seid jetzt sündlos. Das wissen wir und das wusste Paulus von sich selbst klar genug, dass er nicht sündlos sein konnte in dieser Welt. Aber Paulus sagt, deine Lebenssituation hat sich verändert. Sie hat sich grundlegend verändert, nachhaltig verändert, umfassend verändert, fundamental verändert. Du bist jetzt Licht. Liebe Gemeinde, die größte Veränderung, die ein Mensch im Laufe seines Lebens erfahren kann, ist diese Veränderung von der Finsternis zum Licht. Und deshalb nennt die Bibel das an anderer Stelle auch die neue Geburt, die Wiedergeburt. Nicht Wiedergeburt im Sinne der östlichen Religion, sondern Gott hat uns neues Leben geschenkt. Und um jetzt jedes Missverständnis auszuschließen, sagt Paulus auch noch, wodurch das passiert ist, wodurch wir Licht wurden. Er sagt, ihr seid Licht in dem Herrn. Also, ihr seid Licht durch die persönliche Lebensverbindung mit Jesus Christus. Da ist nicht irgendeine magische, geheimnisvolle Verwandlung an euch passiert und jetzt seid ihr plötzlich irgendwie Lichtmenschen geworden. Nein, ihr seid Licht in dem Herrn, dadurch, dass ihr jetzt persönlich zu Jesus Christus gehört und er euer Retter und König geworden ist. Und es ist hochinteressant, hier nimmt Paulus das auf, was Jesus über sich selbst gesagt hatte. Und wir haben es vorhin gehört in der Lesung von Bruder Wienekamp, wo Jesus diesen großen Satz sagt, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Und dann hat er ja den Satz so fortgesetzt, wer mir nachfolgt, das heißt, wer sein Leben an mich bindet, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und wer ist das Licht des Lebens? Wer ist das Licht der Welt? Jesus. Er wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, er wird Jesus haben in seinem Leben. Und das ist, was uns als Christen ausmacht. Wir haben Jesus in unserem Leben. Wir gehören ihm. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass der Jesus den Vorgang des Christwerdens mit dem Bild des Lichtes beschreibt. Licht deckt ja erstmal auf. Wir sagen nicht umsonst, es kommt Licht in die Sache. Da wird ein Korruptionsskandal aufgedeckt und es kommt Licht in die Sache. Licht deckt auf, aber Licht hat auch eine verändernde, eine lebensspendende Kraft und Energie. Das lernen Sie im Biounterricht bei der Photosynthese. Ne? CO2 plus H2O wird verwandelt in Traubenzucker und Sauerstoff. Wodurch? Durch Chlorophyll und Lichtenergie. Licht hat eine verwandelnde Kraft, wie wir zum Beispiel bei der Photosynthese sehen. Wird nun zu Jesus gehört. Ihr seid Licht in dem Herrn. Wer Jesus hat, sagt Paulus, der ist Licht. Das ist die Position des Christen. Das ist eine unvorstellbare Ehre, eine unvorstellbare Würde, die der Herr uns hier zuspricht. Ihr seid Licht. Ist uns das eigentlich immer so klar? Und nachdem Paulus das nun deutlich gemacht hat, formuliert er, was dann logischerweise daraus folgen muss. In den Versen 8 bis 10. Lebt nun als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und damit haben wir das zweite Merkmal der Kinder des Lichts. Wir haben gesagt, sie gehören nicht in die Grauzone. Und zweitens, Kinder des Lichts reflektieren das Licht. Kinder des Lichts reflektieren das Licht. Das heißt, Christen sind in ihrem Leben als Christen erkennbar. Paul Humburg, der berühmte Prediger, hat das mal bei einer großen Konferenz gesagt. Da hatte er einen wichtigen Vortrag gehalten und die Leute waren alle ganz bewegt von dem, was er sagte. Und da hat er gesagt in seinem Gebet, Herr, bring mein Leben auf das Niveau meiner Worte. Herr, bring mein Leben auf das Niveau meiner Worte. Und wir könnten hier entsprechend beten, Herr, bring mein Leben auf das Niveau meiner Stellung. Ich bin Licht, nun lass mich doch auch als Licht leben. Und Sie sehen hier, Paulus hat ein sehr sensibles Problembewusstsein gehabt. Er wusste um diese Differenz, auch in seinem eigenen Leben, zwischen dem Licht, das er war als Kind Gottes und dem, was manchmal in der Praxis davon durchschien oder auch nicht. Paulus wusste um das Problem, sonst hätte er diese Sätze nicht geschrieben. Und trotzdem, trotz aller Nüchternheit, trotz allen Wissens um die eigenen Schwächen, nimmt er diesen Anspruch nicht zurück. Er sagt nicht, ja, wir sind ja eigentlich Licht, aber wir wissen ja, dass das so eine Sache ist und das scheint immer nicht so klar durch und dann müssen wir uns eben abfinden damit, solange wir auf dieser Welt leben. Nein, das sagt er nicht, sondern er sagt, lebt als Kinder des Lichts und dann macht er deutlich, da gibt es eine Frucht. Wenn einer Licht ist, dann ist das keine Überforderung, wenn wir dem sagen, du sollst auch als Licht leben, sondern das ist eine Frucht, die Gott wachsen lassen will. Verstehen Sie? Wo einer vom Licht durchdrungen ist, da gibt es wirkliche Veränderung. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben, weil er eben Jesus hat. Man kann auch sagen, wo das Licht reinstrahlt, da strahlt es auch irgendwo wieder raus. Und vielleicht hilft ja folgender Vergleich. Ein Christ ist eigentlich wie ein Prisma. Sie wissen, Prisma ist so eine Art Spiegel, jetzt ganz leinhaft ausgedrückt. Und wenn Lichtstrahlen an einer Seite des Prismas eintreten, dann werden sie gebrochen und in verschiedene Farben zerlegt. Spektralfarben. Jetzt zum Beispiel der Regenbogeneffekt entsteht ganz ähnlich. Also das Licht strahlt ein ins Prisma, wird gebrochen und in viele wunderschöne Farben zerlegt. Und so entstehen dann ganz herrliche Effekte. Wir sollen wie ein Prisma sein. Das Licht Christi tritt in uns ein. Er ist unser Licht. Und dann soll es gewissermaßen gebrochen werden im Spiegel unseres Lebens. Und durch unser Leben hindurch sollen dann die verschiedenen Farben der Heiligung sichtbar werden, die das Leben Jesu mit sich bringt, die das Licht Jesu uns schenkt. Und Paulus nennt jetzt hier in Vers 9 einige Spektralfarben, die das Licht von Jesus bei uns auslösen will. Paulus nennt das die Früchte des Lichts, die Brechungen des Lichtes Christi in unserem Leben. Und er nennt erstmal drei Früchte. Die erste Frucht ist Güte. Güte. Gott selbst wird ja diese Eigenschaft zugeschrieben. Gott ist gut. Er ist voller Güte. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt? Was ist denn Güte? Güte will dem anderen vor allem wohltun. Güte will das Gute im Blick behalten. Güte will den anderen vor Leid schützen. Und wenn er in Leid steckt, will sie ihm helfen, das Leid zu tragen. Güte hat diesen empfindsamen Blick, der sich von den Nöten und Bedürfnissen des anderen wirklich bewegen lässt. Das ist Güte. Das Leben des Christen soll von dieser Frucht des Lichts, von Güte geprägt sein. Und diese Güte soll übrigens nicht nur beschränkt sein auf unsere Mitchristen, sondern die sollen wir auch den Nichtchristen gegenüber walten lassen. Paulus sagt in Galater 6, Vers 10, lasst uns Gutes tun an jedermann. Er fügt dann noch hinzu, besonders an den Mitchristen, aber lasst uns Gutes tun an jedermann. Lasst uns gut sein zu ihnen. Güte, das ist so eine Frucht des Lichtes. Kinder des Lichts reflektieren das Licht. Und dann ist da diese andere Spektralfarbe, Gerechtigkeit, sagt Paulus. Das heißt, dass ich den anderen so behandle, wie es Gottes Gebote und Gottes Prinzipien sagen. Dass ich fair bin, dass ich nicht übervorteile, dass ich mich so verhalte, wie es die Gebote und Richtlinien und Prinzipien Gottes sagen. Gerechtigkeit. Und dann die dritte Frucht des Lichtes, Wahrheit. Wahrheit. Wahrheit bedeutet immer, ich befinde mich in Übereinstimmung mit dem Wort der Wahrheit, nämlich mit dem Wort Gottes. Ich handle so, wie es das Wort Gottes sagt. Und Wahrheit bedeutet auch wahrhaftig, ohne Täuschung, ohne Heuchelei, transparent, aufrichtig, integer, offen. Der andere kann ruhig ohne Misstrauen mir begegnen. Und wenn er mir vertraut und kein Misstrauen hat, bringt er sich damit nicht in Gefahr. Denn diese Frucht des Lichts soll in unserem Leben sein, Wahrheit. Das sind nur einige Beispiele, die Paulus hier anführt. Wenn Jesu Licht in unser Leben trifft, dann kann das noch viel mehr Spektralfarben auslösen. Beispielsweise nennt Paulus ja in Galater 5, Vers 22 die Frucht des Geistes. Und dann führt er 9 solcher Farben auf. Hier nur diese 3 als Beispiel, die Früchte des Lichtes. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Und das ist ein guter Test, denke ich. Wenn Menschen sie besuchen, und dann hinterher von ihnen weggehen, dann sollten sie fröhlicher sein als vorher, getrösteter als vorher. Oder wenn wir Menschen besuchen, wenn wir Leute aufsuchen, mit ihnen zu tun haben, dann soll die hinterher merken, Mensch, es hat uns gut getan, dass sie da waren. Es hat uns gut getan. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Warum soll das die Frucht sein? Warum? Weil wir das Licht reflektieren als Kinder des Lichts. Wer uns begegnet, der begegnet mittelbar auch Jesus. Das ist ganz wichtig. Wer uns begegnet, der begegnet Jesus. Denn wir haben sein Licht. Und das kann nicht ohne Wirkung bleiben. So interessant. Ich hörte von einem Missionar in Indien, der wollte unbedingt die Sprache lernen und er kontaktierte dann einen indischen Linguisten und sagte, bring mir bitte die Sprache bei. Und dieser indische Linguist sagte, nein, das werde ich nicht tun, ich will kein Christ werden. Und der Missionar erwiderte ihm, du musst ja auch gar nicht Christ werden, das verlangt ja ganz keiner von dir. Ich werde mit dir auch nicht über die Bibel sprechen, wir werden nicht die Bibel übersetzen. Ich werde das nicht tun. Nein, sagte der Inder, wenn ich dich unterrichte in der Sprache, dann müsste ich regelmäßig viele Stunden am Tag mit dir verbringen. Und die Gefahr wäre einfach zu groß, dass ich doch angesteckt und Christ würde. Und ich habe mich gefragt, ist es für Nichtchristen wirklich gefährlich, viel Zeit mit uns zu verbringen? Gefährlich in dem Sinne, dass sie Gefahr laufen, möglicherweise Christ zu werden, weil sie dem Licht Jesu begegnen, weil sie fragen, warum lebst du so? Weil sie merken, unser Leben ist aus einer anderen Heimat dirigiert und geleitet und bestimmt. Und dann in Vers 10 nennt Paulus noch eine weitere Frucht, die hinter allen anderen Früchten steht. Prüft, Vers 10, was dem Herrn wohlgefällig ist. Verstehen Sie, das ist die vierte Frucht, dem Herrn gefallen wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt nämlich, Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, das sind für den Christen nicht nur abstrakte Tugenden. Das sind nicht irgendwelche abstrakten Tugenden, die wir eben uns aneignen um des Guten willen und weil wir in einer humanistischen Tradition stehen und weil wir das irgendwie richtig finden. Güte, Wahrheit, Gerechtigkeit, das finden Sie ansatzweise auch bei guten Heiden. Auch Sokrates, auch Aristoteles wussten eine Menge über die Tugend zu schreiben. Und sie haben manches davon auch in ihrem Leben sicherlich umgesetzt. Was unterscheidet denn den Christen vom guten Heiden? In erster Linie das Motiv. Was ist unser Antrieb? Warum bemühen wir uns um diese Haltung, um diese Praxis? Warum wollen wir Güte üben, Gerechtigkeit leben, Wahrheit praktizieren? Warum? Weil wir dem Herrn gefallen wollen. Das ist unser Antrieb, weil wir dem Herrn Freude machen wollen. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Verstehen Sie, dem guten Heiden, dem genügt es zu sagen, ich habe meine moralischen Prinzipien, denen muss ich folgen, ich muss vor mir selbst gerade stehen können, ich muss mit mir selbst im Reinen sein. So spricht der gute, moralisch hochstehende Heide in der Regel. Die Kinder des Lichts, die interessieren sich in erster Linie für ihren Herrn, sein Wille. Ist für uns entscheidend. Sein Wille gilt uns mehr als alles andere. Und darum ist die Ethik, also das moralische Verhalten des Christen, bestimmt von seinem persönlichen Verhältnis zu Jesus Christus, Das ist ein ganz wichtiger Satz. Die Ethik des Christen ist bestimmt von seinem persönlichen Verhältnis zu Jesus Christus. Wir fühlen uns nicht irgendwelchen abstrakten Tugenden verpflichtet, sondern wir fühlen uns einem lebendigen Herrn verpflichtet. Denn wir wissen, er hat uns zu Kindern seines Lichtes gemacht. Und darum ist es für uns ein Herzensanliegen, ihm zu gefallen. Und das heißt, sein Licht zu reflektieren. Und nun ein letzter Gedanke. Wenn das geschieht, wenn wir das Licht unseres Herrn dieser Welt entgegenleben, dann wird in der Folge noch etwas passieren. Denn Licht hat im besten Sinne ein aggressives Moment. Das merken wir, wenn wir plötzlich aus einem dunklen Raum heraustreten ins helle Licht. Das tut weh. Licht ist aggressiv. Wo Licht leuchtet, da rückt es der Finsternis zu Leibe. Wo Licht leuchtet, da fordert es die Finsternis heraus. Und darum zeigt uns Paulus zum Schluss noch ein drittes Merkmal. Kinder des Lichts gehören nicht in die Grauzone. Kinder des Lichts reflektieren das Licht. Und schließlich drittens, Kinder des Lichts attackieren die Finsternis. Kinder des Lichts attackieren die Finsternis. Und so geht es nämlich weiter hier im Vers 11. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie viel mehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Denn das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Das ist hochinteressant. Dass wir uns nicht anpassen sollen, habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, das hat Paulus in Vers 7 ja auch schon gesagt. Aber jetzt kommt was Neues dazu. Jetzt geht er noch einen Schritt weiter. Er sagt nämlich, deckt sie vielmehr auf. Das Licht attackiert die Finsternis. Und schauen wir genau hin, womit sollen wir keine Gemeinschaft haben? Nicht mit den Menschen, die in der Sünde leben, sondern mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Das heißt, wir sollen keine Kompromisse mit der Sünde machen. Wir sollen uns nicht von den Sündern zurückziehen. Wir sollen uns nicht vor den Menschen zurückziehen, die in der Finsternis leben, sondern wir sollen mit ihren Sünden nichts zu tun haben. Warum sollen wir uns nicht vor den Menschen zurückziehen? Weil wir doch einen Auftrag an ihnen haben. Und wie dieser Auftrag aussieht, das beschreibt Paulus jetzt hier am Schluss. Er sagt, deckt die Werke der Finsternis auf. Und dann fährt er fort, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Also Sünde hat meistens die Tendenz, sich zu tarnen. Sünde will am liebsten heimlich geschehen. Der Seitensprung geschieht heimlich, der Steuerbetrug geschieht heimlich, die üble Nachrede hinter dem Rücken geschieht heimlich. Sünde hat die Tendenz, sich zu tarnen. Und manche Sünde, die ganz frech in der Öffentlichkeit daherkommt, tarnt sich dadurch, dass sie sich selbst verharmlost und sagt, das ist doch eigentlich gar keine Sünde, das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Und Paulus sagt, wir sollen das nicht schamlos breittreten. Er sagt, davon auch nur zu reden ist schändlich. Also manchmal gibt es ja auch unter Christen so eine gewisse Sensationslust, so ein falsches Ereifern, dass man die schlimmen Dinge bis ins letzte Detail ausbreitet. Natürlich, weil man sie analysieren und sich dann dagegen abgrenzen will. Aber Paulus sagt, das muss gar nicht sein. Ihr müsst das nicht alles so breittreten. Die Perversitäten, den ganzen Schund. Das muss nicht sein. Sondern von manchem zu reden ist schon schändlich. Sprecht nur so ausführlich darüber, wie es unbedingt nötig ist, um die Sache zu klären. Seid zuchtvoll und seid zurückhaltend, wie ihr über die Sünde redet, dass wir auch da das Schamgefühl anderer nicht verletzen. Ich denke, das ist ganz wichtig, auch wie wir über Sünde reden. Und trotzdem sagt Paulus, deckt sie auf, deckt sie auf. Das ist eine offensive Strategie, kein feiger Rückzug, keine selbstgerechte Besserwisserei, aber deckt sie auf, das heißt, deckt sie auf mit dem Wort Gottes. Wir müssen die Finsternis attackieren. Und wissen Sie, was dazu nötig ist? Dazu muss unsere Position als Christen in der Welt erkennbar sein. Dazu muss das Licht, das Jesus in unser Leben gegeben hat, auch das Licht seiner Wahrheit, erstrahlen. Es muss erkennbar sein. Moody, der Evangelist, berichtet von einem Hafenunfall in Amerika. Zur Zeit der Dampfschifffahrt, da gab es ein ziemlich primitives Signalsystem, um den Schiffen zu helfen, sicher in den Hafen zu kommen, wenn vorher etliche Klippen und Felsen da im Wege standen. Und dann gab es das sogenannte Upper Light und das Lower Light, also das obere Licht und das untere Licht. Und diese beiden Lichter, die Upper Light und the Lower Light, die markierten dann gewissermaßen den Weg, durch den hindurch die Schiffe ihre Bahn in den Hafen hineinfinden konnten. Und einmal konnte der Kapitän nur einen Orientierungspunkt erkennen. Da fand er nur das Upper Light. Und er suchte verzweifelt nach dem zweiten Licht, weil ja bei einem Licht man nicht weiß, muss man jetzt rechts dran vorbeifahren, links dran vorbeifahren. Und es war ganz furchtbar. Es stürmte schrecklich. Das Schiff konnte nicht mehr umkehren. Es war zu unbeweglich. Und schließlich zerschellte es an einem unter Wasser liegenden Felsen. Und viele Menschen kamen ums Leben. Und hinterher stellte sich raus, wo lag das Problem. Das Lower Light, das untere Licht, das sogenannte untere Licht war kaputt gegangen. Und Moody hat das so angewendet. Er hat gesagt, Christus ist das obere Licht. Aber wir, seine Gemeinde, wir sind das untere Licht. Wir sind seine Station in dieser Welt. Uns hat er gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und darum ist es so wichtig, dass wir für die Sünder und für die Verlorenen erkennbar sind. Und wenn wir Christen ausfallen als Lichter, wenn wir keine Orientierung geben, wenn Gottes Wahrheit in unserer Gesellschaft immer unbekannter wird, ja, wie sollen die Menschen den sicheren Weg in den Hafen finden? Wie können Menschen gerettet werden, wenn das Lower Light ausfällt? Kinder des Lichts lassen ihr Licht leuchten und damit attackieren wir die Finsternis. Und wissen Sie, diese offensive Strategie, die erfordert von uns ein sensibles Gewissen, das an der Wahrheit Gottes ausgebildet ist. Was wird sonst passieren? Sonst werden wir eines Tages eine seltsame Gleichgültigkeit gegenüber der Sünde an den Tag legen. Wir werden sicherlich bei den meisten Sachen nicht mitmachen. Aber wir werden uns daran gewöhnen, dass es um uns herum geschieht. Scheidung, Ehebruch, Abtreibung, Lüge, Verantwortungslosigkeit der Eltern gegenüber den Kindern. Wir werden sagen, na so ist das eben. Was soll man schon machen? Wir werden die Sünde nicht mitmachen, aber wir werden sie ignorieren. Und das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille lautet No Tolerance gegenüber Sünde. Das ist Gottes Wille, eindeutig in seinem Wort erklärt. Wir sollen nicht abstumpfen gegenüber der Sünde. Und wenn dann auf breitester Front Kondomwerbung betrieben wird, um die Leute gegen AIDS zu schützen und immer mit der Aufforderung verbunden, mach's mit, dann reicht es nicht, wenn wir einfach sagen, nö, das ist nun mal in dieser Welt so. Das muss uns noch ärgern und kratzen und bewegen, dass hier Treue in der Ehe gar nicht mehr in Erwägung gezogen wird als Schutz gegen AIDS, sondern dass die Leute im Grunde genommen zur Promiskuität aufgefordert werden und animiert werden, mach's mit, nimm Kondome, Hauptsache du fängst dir nichts dabei ein. Es kratzt uns vielleicht dann gar nicht mehr. Wir fahren immer vorbei und registrieren es kaum noch. Oder Prostitution. In unseren kleinen Städtchen und Dörfchen in Langenhagen in der Nähe vom Silbersee, wo meine Frau und ich manchmal wandern, da steht auch so ein großer grüner Wagen mit einer entsprechenden Dame drin. Und es ist ganz klar, warum dieser Wagen da steht. Und wir haben oft, wenn wir da spazieren gehen, dann beten wir und sagen, was kann man tun, um diesen Umstand zu verändern? Haben schon einige Überlegungen, aber bis jetzt noch keine, die wirklich greift. Verstehen Sie, wir dürfen uns nicht dran gewöhnen. Das will Paulus hier deutlich machen. Oder die ganze Dekadenz in unserer Kultur. Wenn die Leute im Theater nackt über die Bühne laufen, nun gut, das ist nur das eine, aber wenn in dem, was von der Weltanschauung transportiert wird, der Glaube immer wieder lächerlich gemacht wird und die ganze Dekadenz des Heidentums als der Normalfall des Bürgertums dargestellt wird, dann kann uns das nicht unberührt lassen als Christen. Und wenn wir sehen, wie Eltern ihre Kinder vernachlässigen und auseinanderrennen beim kleinsten Streit, verstehen Sie, wir dürfen uns nicht an die Sünde gewöhnen. Das Licht attackiert die Finsternis. Klar, wir haben keine Patentlösung für jedes Problem, aber wir müssen uns daran reiben und an der schlimmsten Sünde, an dem Unglauben, an der Gottlosigkeit natürlich erst recht. Es ist schon klar, wir können die Menschen nicht davon abhalten zu sündigen. Das können wir nicht. Aber es sollte uns nicht egal sein, wenn sie es tun. Und wenn sich irgendeine Möglichkeit ergibt, dann sollten wir versuchen, sie so zu beeinflussen, wie immer es geht, und zu überzeugen, dass sie sich von ihrer Sünde abkehren. Dann sollen wir versuchen, sich zu überzeugen, dass sie sich vielleicht doch nicht scheiden lassen. Dass wir um das Leben eines ungeborenen Babys kämpfen, dass es vielleicht doch nicht abgetrieben wird. Güte bedeutet, dass es uns ein Herzensanliegen ist, dem anderen zu helfen, von der Sünde wegzukommen. Wir sollen nicht penetrant sein, wir können den anderen nicht zwingen, wir sind keine Ayatollahs. Aber wir sollen aufrichtig sein und liebevoll, aber klar versuchen, der Sünde nicht einfach tatenlos zuzusehen. Wir müssen uns einmischen als Christen. Wir müssen uns einmischen. Wir können nicht einfach sagen, naja, du kannst ihm ja nicht reinreden, er macht sowieso, was er will. Wir sollen und wir müssen uns einmischen. Und Paulus zeigt dann diese beiden Schritte hier auf, wie das Licht die Finsternis attackiert. Er sagt einmal, deckt es auf, macht klar, was da geschieht durch Gottes Wort. Vers 13 sagt das nochmal, denn alles wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Die Sonne bringt es an den Tag, Gottes Wort bringt es an den Tag, deckt es auf. Aber damit ist das Ziel noch nicht erreicht. Wir sollen nicht einfach da wie die Scharfrichter der Moral stehen und sagen, jetzt haben wir es aufgedeckt und nun ist die Sache entlarvt und nun seht ihr, wie böse ihr seid. Sondern das Wort, was Paulus dort für aufdecken benutzt, was da im Griechischen steht, das hat eine ganz positive Zielrichtung. Es bedeutet überführen. Überführen mit dem Ziel, zur Umkehr zu führen. Aufdecken heißt überführen mit dem Ziel, den anderen zur Umkehr zu bringen. Und Paulus sagt, das Licht hat diese doppelte Kraft. Es hat die Kraft, die Finsternis zu durchleuchten, das Böse aufzudecken. Aber mehr noch, Vers 14, alles, was offenbar wird, das ist Licht. Das ist nämlich die andere Wirkung. Das Licht deckt nicht nur auf, sondern es überwindet die Finsternis. Es verschlingt die Finsternis. Alles, was offenbart wird, alles, was aufgedeckt ist, das wird zum Licht, heißt das. Wenn Gottes Gnade das schenkt, wenn Gottes Gnade das schenkt, bleibt es eben nicht beim Aufdecken stehen, sondern wird dieses Aufdecken weiterführen zum Überwinden der Schuld, dass einer sagt, jawohl, ich gebe zu, es ist Sünde, ich sehe es ein und ich bitte Gott um Erbarmen und Rettung. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und so sehen wir am Ende, dass das Licht diese doppelte Kraft hat in der Attacke auf die Finsternis. Es deckt auf, es macht Schuld im Licht von Gottes Diagnose deutlich, es lässt Sünde als Sünde erkennbar werden, aber das Licht hat die Kraft, wenn Gott Gnade gibt, die Finsternis zu verschlingen, die Sünde zu vergeben und dem Sünder zu helfen, herauszukommen aus seiner Gottesferne und heimzukommen zum Herrn, Vergebung seiner Schuld zu finden und selber Licht zu werden. Und dann plötzlich steht dieser Mensch wieder am Anfang unseres Textes. Auch du warst früher Finsternis. Finsternis in deinem Unglauben, Finsternis in deiner Prostitution, Finsternis in all dem, was du ohne Gott getan hast. Aber jetzt bist auch du Licht, denn der Herr hat dich ans Licht gezogen. Liebe Mitchristen, was für eine große Verantwortung haben wir, dass wir die Finsternis mit dem Licht attackieren sollen. Und das ist eigentlich kein anderes Wort als das Wort für Evangelisation. Finsternis aufdecken bedeutet evangelisieren. Denn genau was hier beschrieben wird, geschieht in der Evangelisation. Es wird Sünde aufgedeckt. Und es wird dann gesagt, wie diese Sünde durch die Kraft des Lichtes Jesu, durch seine Vergebung überwunden werden kann. Und darum ist es überhaupt nicht verwunderlich. Ich habe am Anfang mich gefragt, wie passt dieser letzte Satz hier an diesen Text dran? Darum heißt es, wach auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Ganz einfach, das ist ein evangelistischer Weckruf. Eigentlich schreibt Paulus das, was er hier schreibt, ja an Christen. Aber gerade in diesen Versen 12, 13 und 14, da erinnert er uns ja an unsere evangelistische Verantwortung gegenüber der Welt. Und darum schließt Paulus mit diesem markanten Satz, als wollte er uns sagen, Leute, vergesst nicht, dass Christus durch euch die Verlorenen rufen willst. Und darum endet er dann so, darum, weil das so ist, dass Jesu Licht die Finsternis aufdeckt und überwinden kann. Darum wache auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Hier zitiert Paulus wahrscheinlich aus einem Lied, das damals in den Gemeinden bekannt war. Deswegen sagt er, darum heißt es, darum zitiere ich. Und dann zitiert er dieses Lied und das ist eigentlich das Evangelium in Kurzfassung. Er sagt, wache auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. Das ist die Situation der Finsternis. Paulus verwendet ein doppeltes Bild. Er sagt, das ist wie ein Schlaf in Sünde, aber es ist noch mehr. Es ist ein Todsein. Der Sünder liegt im Grab seiner Sünde und er kann sich selbst nicht daraus befreien. Und deswegen sagt Paulus, wach auf! Und wir werden das gleich singen in unserem Lied nach der Predigt 390. Wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Wach auf aus deiner Schuld. Das ist sehr markant formuliert. Und so sehr wir uns freuen über die gute Stimmung bei der WM und darüber, dass auch mal wieder ein paar schöne deutsche Fahnen wehen und die Nationalhymne mit Begeisterung gesungen wird, ist ja alles schön und sei ja auch gegönnt und machen wir auch teilweise gern mit. Aber all das wird uns nicht wirklich weiterhelfen, wenn es darum geht, der Finsternis unserer Schuld zu entkommen. Und deswegen ist das, was unser Land noch viel mehr braucht als eine WM, so gelungen diese gewesen ist, was unser Land viel mehr braucht, ist dieser Weckruf des Paulus. Wach auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. Und eigentlich ist dieser Weckruf eine klare Überforderung. Da sagt man einem Toten, wache auf, steh auf von den Toten. Wie soll er aufstehen? Das geht nur deshalb, weil Gottes Wort lebendig ist. Und weil Gottes Wort die Kraft hat, Tote aus ihren Gräbern herauszuholen. Als Jesus dem Lazarus, der schon im Grab verfaulte, und die Leute sagten, er stinkt schon, zurief, Lazarus, komm raus. Da konnte er das sagen, weil sein Wort die lebensspendende Kraft hat, den Toten aufzuerwecken. Und er hat gesagt, wenn ihr predigt, dann verkündigt ihr das Wort des Lebens. Und wenn ihr durch den Glauben bezeugt an eurem Arbeitsplatz, dann verkündet ihr das Wort des Lebens. Und dann, wenn Gott Gnade schenkt, hat er die Macht, durch dieses Evangelium Menschen wirklich herauszuholen aus den Gräbern ihrer Schuld und Verlorenheit. Wache auf, der du schläfst, steh auf von den Toten. Und dann dieser wunderbare Satz, so wird dich Christus erleuchten. Das heißt, der Herr Jesus wird mit seinem Licht alle deine Finsternis austilgen. Er wird es tun. Er wird alle deine Schuld vergeben. Er wird deine gesamte Vergangenheit durchstreichen. Er wird alles gut machen in deinem Leben. Und du wirst nicht mehr Finsternis sein, sondern durch und durch Licht. Wie viele Menschen haben das so erfahren? Wie viele Menschen haben diesen Ruf gehört und sind aufgewacht zum neuen Leben? Jesus allein kann das tun. Aber Jesus hat uns als Gemeinde und er hat dir und mir, hat jedem Einzelnen von uns diesen ehrenvollen und leidenschaftlichen Auftrag gegeben, dass er gesagt hat, lebt als Kinder des Lichts. Ihr seid Licht, ihr seid nicht mehr Finsternis. Aber nun lebt als Kinder des Lichts, reflektiert das Licht und attackiert die Finsternis mit meinem Wort des Lichtes und des Lebens und leuchtet so einer verzweifelten Welt meine Wahrheit entgegen. Ich schließe. Halten wir dieses Bild von Moody fest mit den Upper und den Lower Lights. Es war lebensnotwendig, dass die unteren Lichter wirklich, dass das untere Licht brannte. Und bitten wir den Herrn darum, dass wir als Gemeinde unseren Auftrag nicht verfehlen. Dass wir hier in Hannover nicht so eine Funzel sind, die irgendwann mal erlischt oder verdunkelt wird und dann ausfällt. Sondern dass der Herr uns wirklich hilft, diesen Auftrag wahrzunehmen, je länger, umso mehr. So wie es in einem ziemlich alten Lied heißt, das eigentlich aus Amerika kommt, in einer deutschen Fassung, mit dem ich jetzt schließe. Leuchtend strahlt des Vaters Gnade aus dem oberen Heimatland, Upperlight, doch uns hat er anvertraut, Rettungslichter an dem Strand. Lass die Küstenfeuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus, denn sie zeigen manchem Schiffer sicherlich den Weg nach Haus. Unser Weg war fern vom Lichte, wir waren Finsternis. Unser Herz voll Schuld und Qual, doch aus Jesu Angesichte leuchtete der liebe Strahl. Dunkel ist die Nacht der Sünde, schaurig klingt der Wogenlied. Manches Auge sucht voll Sehnsucht, ob's am Strande Lichter sieht. Jesus hat uns ausgesendet, wie der Vater ihn gesandt, dass die Liebe Gottes leuchte, wo man ihn noch nicht gekannt. Lass dein Licht doch nicht verlöschen, sonst vielleicht zu dieser Stund, weil es nicht den Hafen findet, sinkt manch Schiff schon auf den Grund. Lasst die Küstenfeuer brennen, lasst sie leuchten weit hinaus, denn sie zeigen manchem Schiffer sicherlich den Weg nach Haus. Amen.